Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich bin Matthias von der Firma Leplicate. Leplicate ist eine Ausgründung aus der Universität Hamburg und wir machen Chemieanalysen-Software. Die Software heißt OpenCrom, das ist unser Hauptprodukt. Den Open-Teil muss ich, glaube ich, nicht erklären. Open Source, das ist ja klar. Aber Chrom, was hat das auf sich und wie funktioniert das Ganze? Da fange ich mal an, wie es mal begonnen hat. Chromatographie, erfunden in Russland, beziehungsweise erst beschrieben von dem Herrn Zwett. Das war ein russischer Botaniker, der hat Pflanzenfarbstoffe untersucht und hat halt festgestellt, Pflanzen, die sehen grün aus, aber da ist nicht nur eine Farbe drin. Wenn man rechts mal guckt, da ist so ein ganz einfaches Experiment dargestellt. Man nimmt Blätter, zermalt die, gibt Lösemittel drauf. Hier noch so ein Trick, man gibt zwei verschiedene Lösemittel drauf, die eine unterschiedliche Polarität haben. Das heißt, unten löst sich eher das Grüne, die Chlorophylle, und oben, Chloroform hat man, glaube ich, zugegeben, da lösen sich die Carotinoide auf. Die Pflanze hat klar das Chlorophyll für den Photosyntheseapparat, für die Energiegewinnung, aber sie hat auch diese Carotinoide, diese gelben Dinger, die wir jetzt im Herbst mehr sehen, die hat sie, um den Photosyntheseapparat zu schützen vor harter UV-Strahlung an so Sommertagen, damit der nicht kaputt geht. Das hat er damals schon rausgefunden. Wie gesagt, ein Russe. Damals war Russland eine große Wissenschaftsnation. Auch im Chemiebereich das erste brauchbare Periodensystem hat Herr Mendeljew sich ausgedacht. Auch ein Russe. Ja, also von dieser russischen Kulturnation ist ja heutzutage jetzt leider nicht mehr so viel übrig geblieben. Kommen wir weiter zu dieser Chromatographie. Also das ist Chroma. Graphie, das heißt griechisch für mit Farben schreiben, ist jetzt erstmal, ja, man sieht ja, es ist schön bunt, das macht Spaß im Labor, also wenn man Säulenchromatographie mit Spinat macht, sieht das so aus. Was ist hier passiert? Man sieht ja, hinten ist der Abwasch noch nicht gemacht, also das war ganz schön viel Arbeit auch irgendwie, das irgendwie klein zu kriegen und in Lösung. Wenn man das geschafft hat, kann man so eine gepackte Säule nehmen, also es ist so ein Glaszylinder. Man gibt so seine feste Phase rein, so ein Kieselgur, man sieht das Weiße noch da oben, gibt oben seinen Extrakt drauf, wartet ein bisschen, bis das einsickert und schüttet dann immer mit frischem Lösemittel nach. In dem Lösemittel ist nichts drin und das zieht jetzt quasi die Probe, spült es irgendwie nach unten, aber gleichzeitig haften die Pflanzenfarbstoffe irgendwie an dieser festen Phase. Und das ist, je nachdem, wie das unterschiedliche Moleküle haften, unterschiedlich gut. Und wie man schön sieht, man kriegt da so einen Farbgradienten, also man kann eine Stofftrennung im Grunde herbeiführen. Man sieht ja, dass die Carotinoide, das Orange, das rauscht ganz gut durch, das Grüne braucht ein bisschen länger. Und wenn man das lang genug macht und wenn man jetzt auch diese Fraktionen so aufsammelt, dann kann man richtig quasi präparative Chromatographie, nennt man das. Macht man zum Beispiel auch, wenn man eine industrielle Aufreinigung von pharmazeutischen Stoffen hat. Also man hat eine Synthese gemacht, die ist nicht hundertprozentig rein, aber in euren Tabletten soll wirklich nur der Wirkstoff sein und nichts sonst. Dann kann man das in einer etwas größeren Säule im industriellen Maßstab wunderbar machen und damit auch seine Produkte aufreinigen. Also Säule kann man Chromatographie mitmachen. Wenn man jetzt sagt, okay, Säule, das ist irgendwie ein bisschen unhandlich, alles ziemlich groß und wir wollen das irgendwie ein bisschen, ja, miniaturisieren vielleicht. Da gibt es diese Dünnschichtchromatographie oder auf Englisch Thin Layer Chromatography. Man hat also entweder ein Stück Papier, es kann aber auch ein mit Kieselgel beschichtetes Alu sein, was man auch so schön hinstellen kann. Und da geht es dann los. Wir haben nicht von oben nach unten, sondern in diesem Fall geht es, hier unten ist die Startlinie. Man steckt das quasi in eine Kammer rein, die ist unten gefüllt mit Lösemittel. Das saugt sich dann nach oben und es geht hier los, da ist der Substanzfleck, da läuft da quasi los, oben Laufmittelfront, das ist quasi, wo das Lösemittel ist. Und jetzt kann man das natürlich auch ein bisschen wissenschaftlicher machen, nicht einfach so ein Fleck, der da irgendwie läuft. Also ist ein schöner Schulversuch an der Stelle, aber man will das jetzt irgendwie noch vernünftig auswerten. Da kann man einfach so einen Quotient bilden. Also das ist ja ein bisschen variabel, je nachdem, wie früh ich diese Chromatographie beende, also wo die Laufmittelfront aufhört. Aber wenn ich einfach so einen Quotienten bilde, aus Laufmittelfront und wo die Substanz ist, dann kriege ich so einen relativen Wert. Den kann ich in irgendwelche Bücher drucken, hat man auch bis in die 60er Jahre noch gemacht und kann auch so versuchen, irgendwie zu erraten, welche Substanz das denn sein kann. Anhand dieser Laufgeschwindigkeit ich zeige das nochmal, wie dieser Versuchsaufbau ist. Also jetzt Papierchromatographie, man hat einfach ein Stück Papier, das klammert man daran. Unten macht man das Lösemittel rein, auch, man nennt es auch die mobile Phase. Und wenn es eine mobile Phase gibt, gibt es auch eine stationäre Phase. Die stationäre Phase war in der Säule dieses Packmaterial und hier ist es einfach das Papier. Man sieht ja, man kann hier auch so ein kleines Rennen im Grunde starten. Man kann mehrere Substanzen aufgeben und die einfach mal laufen lassen. Man kann Auftrennungen machen. Und wenn man jetzt, man will jetzt irgendwie identifizieren, welche Substanz es ist, dann könnte man einfach hier unbekannte Proben mit bekannten kombinieren und dann anhand der Laufhöhe sehen, okay, das ist wahrscheinlich die Substanz. Ich zeige das nochmal ein bisschen in echt. Ich bin Lebensmittelchemiker, ich wurde da mit im Studium auch sehr viel konfrontiert, sagen wir so, mit dieser Dünnschichtchromatographie, aber sie ist halt schön anschaulich. Hier ist mal so, das ist jetzt nicht Papier, aber so ein Kieselgel und Schwarzlicht, also das kennen Hacker, glaube ich, auch, da wird das halt so ein bisschen grünlich, diese weiße Platte. Und man sieht einige Substanzen da, die obere, die leuchtet irgendwie lustig blau. Und die so schwarz, das ist, weil die das UV-Licht absorbieren. Da sieht man quasi dann so eine Löschung. Und was habe ich mitgebracht? Das sind Konservierungsstoffe. Das oberste, das blaue, das ist einfach an dieser Stelle. Die Salicylsäure kommt im Weidenbaum vor. Salicylsäure, habe ich gelesen, kennen die Hacker hier vielleicht eher so als Flussmittel zum Weichlöten. Da wird das wohl ganz gern verwendet. Ich denke eher so, Salicylsäure macht man in Antischuppenshampoos rein, 3%ig, weil das so diese Keratinozyten ablöst. Da wird das gern gemacht, wenn man 0,5% nimmt, ist es ein Konservierungsstoff, der in der Kosmetik verwendet wird. Auch Cremes können schlecht werden, weil in euren Badezimmern ist es schön feucht, es ist schön warm. Und diese Cremes, da können auch Pilze drauf wachsen, das möchte man nicht. Deshalb macht man da Salicylsäure rein. In Lebensmitteln werde aber verboten. Den darf man nicht benutzen. Hängt vielleicht auch damit ein bisschen zusammen, dass Salicylsäure nicht nur konservierend wirkt, sondern wenn man Essig drauf kippt, hat man Acetylsalicylsäure. Wir geben noch Maisstärke dazu, pressen es in eine kleine Tablette, geben das in eine Verpackung, schreiben Aspirin drauf und schon ist es ein Arzneimittel, was ihr in der Apotheke kaufen könnt. Also da gibt es Lebensmittel, Pharmazeutika, da gibt es gesetzlich eine klare Grenze, also das eine kauft ihr im Supermarkt, das andere an der Apotheke. Andere Berufsgruppen sind dafür zuständig, dass ihr da an die Dinger rankommt. Naja, also versucht zumindest der Gesetzgeber das. Jetzt habe ich gerade gesagt, es ist eine klare Definition. Das ist natürlich nicht eine klare Definition. Die Welt ist grau, es gibt nicht nur schwarz und weiß. Wenn ihr jetzt so eine Aspirin-Brausetablette nimmt, die in eine Cola reinschmeißt und nicht im Glas Wasser auflöst und das dann trinkt und euch wundert, der Kopfschmerz ist ja viel schneller weg. Das Koffein ist da an der Stelle so ein Wirkverstärker für die Acetylsalicylsäure. Habt ihr im Grunde kurzzeitig ein illegales Lebensmittel hergestellt. Das dürft ihr nicht verkaufen. Also es keine Kopfschmerzsuppe herstellen oder Kopfschmerz-Cola oder sowas, das darf man nicht. Darf es halt hausgebraucht machen. Dann Sorbinsäure, habe ich da abgebildet, kommt in der Vogelbeere unter anderem auch natürlich vor. Benzoesäure in reifen Preiselbeeren, so 2%. Also ich weiß, Konservierungsstoffe sind nicht so populär. Wenn man jetzt irgendwie da rangeht und man geht in den Supermarkt und kauft Fleischsalate, da wird man jetzt teilweise immer sehen, da steht drauf, natürlich ohne Konservierungsstoff oder Häkchen oder es sieht aus wie so ein Gütesiegel, als wäre das irgendwas Gutes, weil die Industrie natürlich gemerkt hat, okay, Chemikalien, damit assoziieren die Leute irgendwie künstlich oder ungesund und dann haben sie dir auch denen irgendwelche kryptischen Nummern gegeben, das macht es auch nicht unbedingt besser. Und ich kann auch verstehen, da steht irgendwie Säure, das klingt irgendwie, als wären das irgendwie ätzende Sachen. Im Grunde Benzoesäure, das ist so ein weißes Pulver, schmeckt nach nichts, löst sich schlecht in Wasser, ist eigentlich relativ unspektakulär, aber wenn man halt keinen Zugang dazu hat und naja, man hat das Internet und da gibt es dann Seiten, schwarzer Hintergrund, orange Schrift, Comic Sans, das sind die Zusatzstoffe, die ihr unbedingt meiden müsst. Und die sind ganz besonders furchtbar, bei denen müsst ihr total aufpassen. Und das gibt halt alles so ein Ressentiment, das mag man nicht. Und die Industrie hat halt auch gemerkt, okay, es verkauft sich besser, wenn wir einfach keine verwenden. Und wir müssen eh schon so viele Hygienevorschriften einhalten. Im Grunde das, was wir da produzieren, das könnte man auch mit Elon Musk zusammen auf den Mars schicken und das wird so lange halten. Also versucht man jetzt zumindest im Lebensmittelbereich die Dinger zu vermeiden. Sie sind aber sicher. Also das muss man, das sind Naturstoffe, sie sind toxikologisch sehr gut untersucht und sie werden mit einem Sicherheitsfaktor von 100 bis 1000 mit festgelegter, gesetzlich festgelegter Konzentration in die Lebensmittel gegeben. Sprich, wenn ihr jetzt Fleischsalat isst, den ganzen Tag oder noch schlimmer, euer Kind nur mit Fleischsalat ernährt, dann wird von der Sorbinsäure, Benzoesäure, da wird nichts passieren. Das ist wirklich sicher. Also das Kind kriegt andere Probleme, wenn er es nur mit Fleischsalat ernährt. Es hält länger. Genau, warum macht man das da rein? Bakterien, Pilze, Hefen. Hefen machen jetzt eher so Verderb, ist unangenehm. Bakterien können auch Erkrankungen hervorrufen und Pilze sind Meister der chemischen Kriegsführung, würde ich mal sagen. Das ist zwar Bio, weil es kommt ja irgendwie aus der Natur, aber sie machen wirklich furchtbar. Man weiß, das sind kanzerogene Substanzen, die diese Pilze produzieren. Also sobald ihr irgendwie so ein kleines Pünktchen auf dem Fleischsalat siehst, wenn da schon so ein bisschen was sprießt, weg mit dem Scheiß. Oder wenn es dran riechen, benutzt eure natürlichen Sensoren, sage ich nur. Schnuppert mal dran, riecht irgendwie ungewöhnlich, nicht mehr gut. Zack, weg damit. Auf der anderen Seite steht ja mindestens haltbar bis drauf. Das bedeutet nicht tödlich ab. Das heißt, es ist drüber, man reißt es auf, riecht dran, riecht immer noch nach einem leckeren Fleischsalat. Zack, essen. Also eure Sensoren sind besser als dieses, da ist immer auch ein Puffer mit drin bei diesem Mindesthaltbarkeitsdatum. Es kann auch mal vor dem MHD irgendwas schief gehen. Also auch in der Fabrik, wo das hergestellt wird, arbeiten Menschen. Also immer vertraut euren Sensoren, wenn ihr schon nicht der Benzoesäure vertraut. Chlorbenzoesäure ist jetzt ein bisschen saurer, ist in Lebensmitteln auch nicht zugelassen. Diese Parahydroxybenzoesäure, abgekürzt PHB, da ist Methyl- und Ethyl-PHB in Lebensmitteln zugelassen. Propyl war früher mal. Also diese Zusatzstoffe werden auch regelmäßig neu evaluiert. Immer wenn jemand neue Forschungsergebnisse bringt und sagt, okay, das ist vielleicht, als es irgendwann mal früher zugelassen wurde, hat man jetzt neue Erkenntnisse, dann werden die Zusatzstoffe gesperrt oder es werden neue hinzugebracht. Von den unteren beiden muss ich zugeben, Phenoxyethanol, Phenoxypropanol, ich glaube, eins von beiden ist in Kosmetika zugelassen. Da kenne ich mich auch nicht so ganz gut aus. Und ich habe ja so ein bisschen versprochen, jetzt erzähle ich ja die ganze Zeit nur über Lebensmittel. Aber schön der Text abgeschnitten. Passt auch gut, hier wird nämlich auch Text abgeschnitten. Also die Story ist in dieser CSI-Folge, Staffel 6, Folge 12, irgendeinen Arbeitsauftrag, jemand ist zu Schaden gekommen und jetzt ist die Frage, ist der Chef schuld? Hat er quasi da irgendwie Dokumentenfälschung gemacht und er sagt hier, ach, der sollte an dem Tag ja gar nicht arbeiten und ja, die Forensikerin glaubt ihm nicht und schnippelt das jetzt aus. Was macht sie? Einfach das Datum ausschneiden. Jede Zahl vom Datum in ein eigenes Töpfchen, Lösemittel drauf, dann mit so einer kleinen Kapillare, ist auch ein guter Trick, saugt man quasi so ein bisschen was auf, indem man das einfach nur reinstippt, durch den Kapillareffekt, gibt es wieder auf das Papier oder die Platte drauf und jetzt sieht man, da ist so eine Kammer, das ist auch diese Kammer, die wir eben gesehen haben, das ist echtes Laborequipment, das die da benutzen. Nur, dass irgendwie Jerry Bruckheimer das irgendwie in 30 Sekunden zeigt mit 18 Schnitten. Ich hab erstmal nichts verstanden, was sie da gemacht hat. Aber so, ich denke, Schritt für Schritt kann man es sehen. Und was macht sie? Sie guckt, ob diese Tinten das gleiche Muster ergeben. Und sie sieht halt, diese 8, die da so ein bisschen komisch war, das ist eine andere Tinte, er hat einen anderen Stift verwendet, also hat das Dokument gefälscht. Ist jetzt eine Schnellmethode. Ich weiß nicht, ob man jetzt, ich bin kein Forensiker, ob man damit vor Gericht ob das funktioniert. Auf der anderen Seite, CSI, sie konfrontieren ja gleich den Täter damit und er wird gestehen und schließlich müssen sie den Fall ja auch in einer Dreiviertelstunde lösen. Also diese alte Technik, so ungefähr Technik 60er Jahre, wo wir jetzt gerade waren, Dünnschichtchromatographie hat immer noch irgendwie ihre Existenzberechtigung, aber wir wollen tolle neue Geräte, wir wollen das automatisieren, miniaturisieren. Dafür nehmen wir einen Hewlett-Packard 5890 Serie 2. Man sieht da oben, er hat den Selbsttest bestanden. Jetzt ist nur die Frage, wo mache ich jetzt hier das Papier rein? Das ist ja irgendwie ein komischer Drucker. Es ist kein Drucker. Die Firma Hewlett-Packard hat irgendwann mal mit Messtechnik angefangen. Denkt man vielleicht gar nicht, weil heutzutage kennt man sie ja eher mit Drucker, Computer und so weiter. Den Messtechnik-Teil hat man mittlerweile auch in eine andere Firma ausgegliedert. Das heißt nicht mehr Hewlett-Packard, aber an diesen alten Geräten, die kann man gut reparieren. Die gehen nicht kaputt. Ich habe noch an so einem Ding gelernt. Und das ist, also die sind super. Also das ist noch richtig schön analog. Man Tasten drücken, Haptik. Also ich fand das super. Also diese Touchscreens und dieser Plastik von einem neuen, ist nicht so meins. Also ich finde die alten echt gut. Man sieht da auch, da guckt irgendwie so ein bisschen was mit Drähten und irgendwie raus. Da darf man wohl ran. Und ich erkläre aber, wie das funktioniert. Also hier ist jetzt quasi so ein Querschnitt. Wir gucken von frontal auf das Gerät drauf. Und wir haben erstmal so eine kleine Flasche, da ist Helium drin. Also wir hatten ja vorher gelernt, es gibt immer eine mobile Phase, das war vorher dieses Lösemittel. Jetzt ist die mobile Phase ein Gas, Heliumgas. Dann die stationäre Phase ist wieder eine Säule, oder eine Kapillare, also eine ganz kleine Säule, sieht eigentlich eher aus wie ein Draht, ist aber innen hohl, ist beschichtet. Die Substanzen haften wieder unterschiedlich an ihr. Ich spüle jetzt mit Helium nach, damit das auch irgendwie da durchgeht. Und oben ist so ein Septum und eine Spritze. Und das ist tatsächlich ähnlich wie bei eurem Corona-Shot. Quasi, man piekt da irgendwie rein, zieht was auf und dann kriegt ihr den. Und jetzt in dem Fall ist es so, man hat seine Spritze, man hat die Substanz drin, sticht in das Septum rein, gibt die Probe auf, das System nennt man das. Und dann geht's los mit dieser chromatographischen Trennung. Und am Ende, das ist jetzt noch ein einfaches Ding. Man gibt nochmal Luft und Wasserstoff dazu. Hat so eine kleine Fackel sozusagen, die alles verbrennt. Und während es verbrennt, wenn dann eine Substanz ankommt, dann gibt sie Elektronen ab. Die Elektronen kann ich mit dem Detektor messen. Und ich kriege ein Messsignal, wenn da halt was drankommt. Und man sieht, da ist so, man kriegt dann auf die Zeit aufgetrennt so ein Messsignal. Man nennt das dann Chromatogramm. Kommen wir aber gleich noch zu. Kommen wir gleich noch ganz viel zu. Da muss ich noch eine Technik erklären. Also jetzt, ich sehe nur, es verbrennt irgendwas, irgendwas ist da. Und wenn ich mir gemerkt habe, wann es kommt, kann ich vielleicht erraten, welche Substanz es ist. Aber wir wollen nicht raten. Wir sind Wissenschaftler, wir wollen es richtig haben. Weitere Technik, Massenspektrometrie. Wir verbrennen die Substanz nicht nur, sondern wir zerballern sie mit Elektronen, dass sie in ihre einzelnen Atome und Teilmoleküle, Bruchstücke wieder zerfällt. Und das Zerfallmuster ist wieder spezifisch für eine Substanz. Das Größte hier, der Molekülpeak, das ist noch das intakte Molekül. Und dann gibt es so Bruchstücke. Hier ist ein Chlor abgefallen, hat nur noch 271. Und wie man ganz klar sieht, dieses spezifische Zerfallmuster ist 2378, Tetrachlordibenzofuran. Alle nicken. Das weiß man natürlich nicht. Also man hat entweder, früher hat man noch Leitsordner gehabt und vielleicht geblättert. Ihr seid wahrscheinlich hauptsächlich Informatiker. Ihr würdet sagen, man hat da Zahlen, man hat so ein Barcode-Muster, Datenbank, Rückwärtssuche, fertig. Und genau das macht man auch. Das macht man schon seit den 70er, 80er Jahren. Haben sich die ersten Rechner zusammengeschlossen. Jeder hat so ein bisschen Substanzen eingemessen und man hat die Daten zusammengeschmissen und hatte eine große Datenbank, mit der man dann alles identifizieren kann. Also, wir können Stoffe trennen, wir können sagen, welches Molekül es ist und wir haben eine Wundermaschine. Sie liebt diese Maschine. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, ist ein bisschen flippiger, auch so eine Forensik-Serie. Und diese Maschinen sind wirklich genial. Man kann damit Stoffe nachweisen, nicht nur in der Forensik, das ist überall im Grunde hochinteressant, also auch in anderen Bereichen. Was ich noch nicht erklärt habe hier, man kann das auch ein bisschen mit Robotik verbessern. Hier ist so ein Karussell, diese Spritze ist in diesem Apparillo drin und der kann sich dann so ein Fläschchen holen, das automatisch reinspritzen. Sprich, man kann seinen Apparillo bestücken, Feierabend machen und am Morgen früh ist alles gemessen. Also hoffentlich. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das alles echt? Bei dieser Serie ist es sogar einigermaßen viel echt. Es ist ein echtes Gerät. Da sind keine Gase angeschlossen. Hier, wo ihr die Kapillare normalerweise sehen würdet, hier, also das ist nur dieser Ofen von einem Gaschromatographen, da liegt noch eine Notiz drin vom Hersteller, wie man das Ding anschmeißt und wie man es zum Blinken bringt, damit es halt ein bisschen aussieht, als würde es arbeiten. Aber es ist eine echte Technologie sagen wir so, die Ergebnisse, die sie teilweise zeigen, die sind irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, warum sie das machen, es ist teilweise ein bisschen quatschig, aber die Techniken, die sie zeigen, sind prinzipiell eigentlich richtig und werden auch so vom Landeskriminalamt Schleswig-Holstein zum Beispiel eingesetzt. Also das, tja, was ist jetzt im Softwarebereich passiert? Um es mal zusammenzufassen, es ist ein ganz schönes Chaos. Standardisierung hat man versucht, hat überhaupt nicht funktioniert. Jeder Hersteller hat seine eigene Software, sein eigenes Datenformat. Teilweise sind die auch echt nicht schön. Die heißen alle .RAW, sind aber nicht irgendwie ein RAW-Format, sondern das ist einfach irgendwas. Messdaten werden einfach da zack auf die Festplatte geschrieben, wie sie kommen aus dem Gerät. Mühsam, die zu öffnen. Und ja, wie löst der Chemiker das jetzt, der im Labor ist? Der kann ja nur sagen, meine Leute können jetzt nicht 20 verschiedene Software lernen und damit auch noch schnell sein. Das geht ja nicht. Wie löst er das Problem? Er kauft halt immer vom gleichen Hersteller, immer wieder das gleiche Gerät, bis die Serie irgendwann abgekündigt wird. Ja, man macht sich aber so ein bisschen Vendor-Login halt ohne Ende. Wenn man jetzt immer so denkt, meine Güte, Word und Groupware, das ist ja furchtbar, dass das alles nur von einem Hersteller kommt. Also Labor ist dagegen ist die Hölle, das ist noch viel schlimmer. Das ist quasi diese Nische, die wir an dieser Stelle haben. Unsere Software ist herstellerunabhängig. Wir können diese ganzen Datenformate größtenteils öffnen. Hat uns auch keiner bei geholfen. Musste alles mühsam reverse-engineert werden. Und es ist plattformunabhängig. Also klar, die meisten Kunden verwenden Windows, aber müssen sie nicht. Und wir sind quasi immer on top. Also wir müssen quasi immer auch einen gewissen Mehrwert bieten, dass die Leute weniger klicken müssen, um ans Ziel zu kommen. Weil der Hersteller bringt ja schon eine Software mit. Das heißt, und die ist gratis, also die ist ungefähr so gratis wie die Microsoft-Steuer beim Computer, den man sich beim Mediamarkt kauft. Also es ist natürlich irgendwie mit eingepreist, man zahlt das immer irgendwie mit. Aber man muss halt irgendwie so einen Benefit da kriegen. Wo die Hersteller auch in einem Problem sind, ihre Software muss für den Massenmarkt. Die müssen Forensiker, Pharmazeuten, Lebensmittelleute, alle müssen damit arbeiten können. Und dann kommt halt irgendwie so der kleinste gemeinsame Teiler raus. Alle sind unglücklich mit ihrer Software. Ja, und wir bieten halt an unsere Software viel Open Source und wir machen quasi es ein bisschen, wie der Kunde es haben möchte im Grunde. Also wir versuchen die meisten immer an Open Source möglichst zu machen. Es ist Eclipse EPL lizenziert, also man kann auch mit proprietären Sachen mischen. Wenn jetzt ein Labor sagt, den Teil möchten wir nicht freigeben, das ist unser Geschäftsgeheimnis, dann können wir das auch bedienen sozusagen. Und jetzt wird's lustig, jetzt zeige ich es ein bisschen. So, da muss ich nur einmal kurz hier, damit ihr das spiegeln. Spiegeln ist, glaube ich, einfacher. Beibehalten ist gut. So, ich habe einfach mal irgendwie den CI-Bild von heute Morgen genommen. Was kann schon schief gehen? Ich war der letzte Committer, also wenn jetzt was passiert, dann ist die Schuldfrage zumindest geklärt. Das ist jetzt so eine Demo-Version. Ihr seht hier viele Kacheln, ganz viele Funktionen. Ihr könnt auf opencom.net gehen und euch das selber mal runterladen. Ihr werdet weniger Kacheln haben, weil in der Open-Source-Version ist halt nicht alles drin. Was ihr einfach mal machen könnt, falls ihr jetzt keine Dateien habt, die ihr öffnen könnt, einfach mal auf Demo drücken und dann sieht man quasi, wie es aussehen soll. Also das hier ist das Chromatogramm. Nach der Zeit getrennt werden diese Substanzen, man sieht diese Spitzen hier, nennt man auch Peaks. Und man sieht hier, die sind so grau annotiert, also quasi welche Substanz es ist, wurde schon mit so einem Datenabgleich rausgefunden. Also so soll es quasi später aussehen, aber so kommt es halt auch nicht aus dem Gerät raus. Also man muss da schon ein bisschen arbeiten, das können wir gerne machen. Ich kann auch versuchen, währenddessen Fragen zu beantworten, wenn ihr wollt. Aber ich kann auch einfach mal ein bisschen zeigen. Also ich habe was mitgebracht. Das hier ist, also hier sieht man, rot ist das Messsignal. Hier ist sonst noch erstmal nichts weiter. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie erstmal diese Peaks detektieren, also sagen, wo sie sind. Und wie machen wir das? Wir öffnen das weltgrößte Rechtsklickmenü, drücken auf Peak Detector. Also ja, Bedienung ist sicher noch was, wo man was verbessern könnte. Peak Detector UI. Machen einfach mal. Ich zoome mal hier ein bisschen rein mit Linksklick. So, dann muss ich Steuerung gedrückt halten und hier so ein bisschen ziehen und ich habe meinen Peak. Also ja, aber ich habe jetzt nur einen. Eigentlich muss ich hier die anderen auch noch alle und jetzt habe ich zwei irgendwie, das ist schon ein bisschen mühsam. Ich habe jetzt nicht nur ein Chromatogramm Und vielleicht habe ich auch welche, da sind ganz viele Peaks drin. Was würdet ihr denken, was könnte man machen, um das irgendwie zu automatisieren? Dass ich hier nicht so viel klicken muss. Laboranten haben keine Zeit, viel zu tun. Der Chef sagt, los geht's. Im Grunde ist das hier, es ist ja eine Kurve im Grunde. Ich mache mal frisch auf. Wir können einfach mal, und das ist so ein bisschen, weil es auch aus der Forschung kommt, es gibt viel so, man kann immer jeden Schritt im Grunde eigentlich erklären. Wir können ja mal von unserem Totalionenchromatogramm die erste Ableitung bilden. Also gucken wir mal, hier bei Minute 14, bei Minute 14, das heißt da, wo dieser Nulldurchgang, hier, Kurvendiskussion, Mathematik, Klasse 12, ich weiß es nicht. Im Grunde, das können wir jetzt wieder anwenden. Wir können quasi die Maxima finden, die lokalen Maxima, und das mache ich einfach mal. Zack, hier Peak Detector, da heißt auch First Derivative, erste Ableitung bilden, kann man noch aussteuern, aber gib ihm und tada. Wir haben das schon mal ein bisschen automatisiert, dass man jetzt nicht hier überall rangeht. Man sieht hier, das so ganz perfekt funktioniert es natürlich noch nicht. Da fehlt ja irgendwie einer, das sieht man ja. Den hat er irgendwie vergessen. Da kann man sich jetzt überlegen, kann ich das nicht irgendwie noch ein bisschen, dass das irgendwie besser geht. Man sieht hier auch so ein bisschen, das ist so, hat Ecken und Kanten. Das ist nicht so wirklich smooth, würde ich mal sagen. Also können wir auch wieder so einen Trick anwenden. Wir machen mal, man kann dieses, wenn man nicht immer sagt, ich will nicht immer Rechtsklick-Menü machen und so, kann man sich Methoden schreiben. Das sind quasi so, hier sind ganz viele verschiedene Operationen zusammengetackert sozusagen in einer Methode. Und die kann ich einfach mit so einem Play-Button hier abspielen. Rödel da jetzt durch, das, was wir uns da ausgesucht haben. Und jetzt kann ich mal auch, das mache ich mal ein bisschen hier, wieder ein bisschen aufräumen. Also, ich habe einmal das Gesmoothte und einmal eins offen, was nicht gesmoothed ist. Machen wir wieder das Normale. Machen wir das mal groß. Schauen wir uns mal an, was passiert ist. Und jetzt sieht man vielleicht schön, hier, da ist das Blaue ist hier das Original. Und das habe ich mir so ein bisschen hübsch gemacht. Also, wenn man jetzt nicht so tolle Chromatogramme aufgenommen hat, der Detektor hat nicht so viel Signal aufgenommen. Ich kann mir alles auch schön rechnen. Und das ist valide. Also wenn man das darf, wenn man jetzt nicht Teil Leute, die forensisch arbeiten, oder wird wahrscheinlich jetzt wieder irgendwie der Rechtsanwalt sagen, ja, sie haben da irgendwie Schmuh gemacht. Die machen teilweise, arbeiten die wirklich mit den Rohdaten. Aber wenn es darum geht, mir hat mal jemand gesagt, Herr Mailänder, es geht nicht um Schönheit, es geht um richtig. Und das kann man hier sozusagen dann noch anwenden. Wenn wir jetzt rangehen, wird das ein bisschen flotter laufen. Ich zeige nochmal was anderes. Was könnte man noch machen, um hier dran zu gehen? Also sagen wir kriegen immer das gleiche Chromatogramm. Jeden Tag, man muss das immer wieder auswerten. Da könnte man, ja im Grunde, man weiß ja, wo es in der Regel anfängt und startet. Da kann ich mir sozusagen so ein Template machen. Also man sieht hier war jemand fleißig, hat alles eingetragen, wo welche Substanz kommt, welche von diesen Massenspuren da rangelegt werden. Und machen wir das mal. Ist auch ganz gut. Ups. Also auch ein sehr einfaches Prinzip im Grunde. Und wir haben gleich schon mal schön alles, zumindest das Wesentliche, identifiziert. Ich wundere mich ja auch, dass keiner, das vielleicht wird als Anekdote, man hatte halt diese Geräte, bevor man wirklich Computer und so Dinge hatte. Das heißt, ich hätte auch sagen können, man druckt das Chromatogramm aus, Nagelschere, die kleinen Peaks ausschneiden und auf die Feinwaage legen. Ich habe ja eine Waage im Labor, die sehr genau ist. Jetzt werdet ihr vielleicht lachen, aber das hat man wirklich so gemacht früher. Also das kennen, ja, da nickt einer. Das ist noch gar nicht mal so lange her, dass man das gemacht hat. Muss man zum Glück heutzutage nicht mehr. Das geht natürlich digital viel schöner. Das ist sicher eine Mordsarbeit. Was ich jetzt noch nicht, hier sieht man was. Was ist denn hier passiert? Kamelhöcker. Wie kann das denn sein? Wir haben ja eigentlich gesagt, diese Signale sind eher so ein Ding. Und hier ist irgendwas zusammengefahren. Und wenn ich jetzt hier sage, dann macht er ein Ding draus, aber es sind ja zwei verschiedene. Aber wenn ich mal gucke, da ist ein Massenspektrum, da ist ein Massenspektrum. Ein bisschen unterschiedlich ist das. Das kann man ja vielleicht wieder, also man kann das sicher von Hand jetzt irgendwie sich alle Massenspuren angucken und das ist ganz schön viel Arbeit, aber ja, man kann das natürlich auch, ich mache es nochmal neu auf, man kann das mit einem schlauen Algorithmus lösen, der einfach automatisch, probieren wir das mal aus, jetzt hier Segmente bestimmt, hier hat er ordentlich was gefunden. Ich sage einfach mal, das sieht gut aus, weil, ja. Und jetzt schauen wir uns das an, was hat er jetzt hier gemacht? Der hat, ich mache mal diese Peak-Liste auf. Also man kann auch, man muss das nicht alles von Hand machen. Diese zwei überlagernden Peaks kann man wieder auseinanderrechnen. Da muss ich jetzt sagen, das ist nicht Open Source. Das ist, war ein bisschen schwieriger, das zu implementieren. Das wird auch laufend angepasst an Kundenwünsche. Also das wäre sozusagen jetzt so ein kommerzielles Add-on. Also Open Source versuchen wir wirklich das meiste zu machen, aber ein bisschen muss man dann doch, kann man nicht alles freigeben, sonst hat man dann doch irgendwie zu viele Trittbrettfahrer, die da mitgehen. Aber das ist jetzt, ich kann vielleicht nochmal zeigen, was es ist. Upsa. Also wir haben hier Kardamomöl, 10%ig und was hier noch drin ist, also es sind 5 verschiedene Pestizide, die hier drin sind. Also auch ganz schön viel. Deshalb können wir mal sagen, machen wir mal Post-Process. Was haben wir uns da überlegt? Oder Frage, wie würdet ihr die Fläche unter diesem Peak bestimmen? Was könnte man da anwenden? Also man will jetzt die Konzentration wissen. Nicht nur einfach, ist es da drin, sondern wie viel? Jemand eine Idee? Das Integral, richtig, genau, das machen wir. Wir nehmen, kann man ja auch schön ausrechnen, wir nehmen das Integral, dann gucken wir, was sind die 25 höchsten anhand der Fläche, die wir gerade ausgerechnet haben und machen den Rest einfach weg. Und schon haben wir es ein bisschen aufgeräumter. Also wir können jetzt diese ganzen einzelnen Operationen, kann man sozusagen miteinander kombinieren, stacken und dadurch wird es dann auch so ein bisschen mächtiger. Also auch vielleicht eine ganz lustige Sache. Das war jetzt so ein Pestizidbeispiel. Also wenn jemand die Fragestellung ist, ist das Kardamomöl ein Bio-Lebensmittel oder nicht? Schwierig rauszufinden. Die Pflanzen wachsen halt irgendwie gleich, ob man sie jetzt auf welchem Boden auch immer sie wachsen. Das ist teilweise schwierig. Aber das einfachste Kriterium, was man im Handelslabor ranlässt, man guckt, ob Pestizide drin sind. Pestizide sind nur in der konventionellen Landwirtschaft erlaubt. Quasi wenn jemand ein Bio-Lebensmittel mit Pestiziden verkauft, ist er ein Betrüger. Ganz einfach. Deshalb wird das ganz viel gemacht. Ich kann da vielleicht noch ein paar andere Sachen zeigen. Was man auch noch machen kann mit dieser Gaschromatographie, ist ja diese alte Technik. Ich zeige mal was, hier sieht es ein bisschen wuseliger aus. Das sind Bäume. Mein Chef ist Holzwirt, deshalb hat er solche lustigen Proben. Die nehmen quasi ein Stück Holz, pyrolysieren das, also verbrennen das und die Abgase werden mit diesem Gaschromatographen gemessen. Und das gibt sehr spezifische Muster, anhand derer man dann wieder rausfinden kann, war es Tropenholz oder nicht, was auch immer da in Hamburg importiert wurde. Also das ist sehr vielfältig. Oder vielleicht auch nochmal was Lustiges, hier hat jemand mal Parfüme eingemessen und im Internet hochgeladen. Die sind auch ganz lustig, also das heißt jetzt Sexy und Black Opium, also ich habe hier keine Drogen oder sowas, sondern das ist wirklich, so heißt halt dieses Parfüm. Was man sieht, so ein Parfüm ist schon recht komplex, besteht nicht irgendwie nur aus 3 Sachen, sondern das sind hier sozusagen die Einzelbestandteile. Und das ist jetzt so ein bisschen, also es gibt Leute, Flavoristen, die kennen sich damit richtig aus. Das ist wie bei euch die Leute, die Assembler Language lesen, wenn sie irgendwas dekompiliert haben. Die sehen halt hier die einzelnen chemischen Komponenten, aber sie sehen jetzt nicht, da ist 5% Orangenöl drin oder sowas. Das heißt, man muss dann wieder rückwärts Sachen zusammenmischen, wieder untersuchen, wieder dran riechen, bis man dem nahe kommt. Aber es gibt Leute, die machen das den ganzen Tag, die sind ziemlich gut da drin und die können innerhalb von wenigen Tagen Cola-Aromen, Waschmittelaromen, alles wieder rausfinden, was es ist. Also da wird viel analysiert, man will ja den Markt beobachten und sowas oder neue Gerüche herstellen. Also das ist sozusagen auch ein Anwendungsfeld. Oder wir sind ja hier in Norddeutschland. Normalerweise darf ich ja nie zeigen, was irgendwas ist, aber hier darf ich das schon. Hier habe ich von so einem Land, von einer Bundesanstalt, die die Meere überwacht, habe ich eine Ölprobe gekriegt. Also Öl sieht man jetzt hier ganz schön viele Signale. Das ist jetzt nicht so dankbar, das zu analysieren. Die müssen da ganz schön lange dran ackern. Und der Witz ist, wenn ein Tanker oder ein Schiff, wenn diese ihren Tank auf hoher See reinigen und so einen Ölfleck machen, den dann wieder, ja, der dann teuer entfernt werden muss, wo das technische Hilfswerk kommen muss und wieder Ölbarrieren aufbauen muss, das möchte man halt nicht. Aber man weiß, diese Signale von den Ölen, die sind alle unterschiedlich. Das sind quasi Fingerabdrücke. Das heißt, man kann im Hafen wieder Proben ziehen und rausfinden, wer es war. Und die werden verknackt und ja, die Strafen sind, glaube ich, auch ziemlich hoch, weil das ist wirklich blöd mit diesen Ölflecken. Die sind schwer wieder wegzukriegen. Oder auch wenn ihr irgendeinem reindonnert und Fahrerflucht geht, und aber jemand hat es gesehen und ihr sagt, ja, nö, war aber nicht, hab kein Foto gemacht. Diese Lacke, die ihr dann, wenn ihr randetscht, die kann man auch wieder pyrolysieren, im Labor untersuchen. Man kann bis auf die Automarke wieder rausfinden, weil die so speziell sind, diese Lacke, die da hergestellt werden, kann man wieder rausfinden, quasi wer das war. Also bis zu solchen Trivialitäten im Alltag, diese Technik ist sozusagen überall. Ja, dann, mache ich nochmal, ja. Sehr gute Frage. Mache ich mal hier wieder irgendwas an, habe ich dann schlecht erklärt. Wir haben die Substanzen, die geht über die Kapillare, die Substanz. Und die Substanzen bleiben unterschiedlich gut an dieser Kapillare hängen. Und quasi, das heißt, sie kommen an unterschiedlichen Zeitpunkten aus dem Gerät raus. Das heißt, man hat nicht so einen Wust an Signal, sondern man hat die schön an der Reihe perlenschnurmäßig aufgetrennt. Und diese Trennung und die Identifizierung macht quasi diese Technik so universal einsetzbar und auch so mächtig. Und man nennt das die Retentionszeit, also die Zeit, die die Substanz auf der Säule verbleibt. Ist eine sehr wichtige Frage. Ja, noch eine? Das ist sozusagen dieses Massenspektrometrie, ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Ich habe ja gezeigt, wenn jetzt die Dinger überlappen, kann ich mit der Massenspektrometrie immer noch so rausrechnen, was das ist, obwohl die zur gleichen Zeit kommen. Aber wenn ich das jetzt schön aufgetrennt habe, das sauber gemacht habe, wenn ich weiß, was kommt, wenn ich die Retentionszeit gut gewählt habe, das gibt es Analysenvorschriften, die einzig und allein mit der Retentionszeit auskommen. Also?
Also auch mit dem Chromatogramm selber, das ist wie so ein Fingerabdruck. Wenn du deinen Fingerabdruck auf Papier machst, wenn du immer dieselben Substanzen auf dem Tisch anhand des Bildes, wenn du noch nicht mal weißt, was drin ist, kannst du aber schon sagen, mit der Erfahrung natürlich raus, okay, das ist die und die Substanz, weil es immer denselben Retentionszeiten haben. Es gibt auch Vorschriften, die geben auch vor, das muss zu der und der Zeit auch kommen, damit du es auch noch nachweisen kannst, so arbeitet auch Analytiker. Du hast auch meistens immer eine Referenzprobe, also ein Standard, der dann auch immer zu dem bestimmten Zeitpunkt, dass du dich auch überhaupt orientieren kannst, okay, ist das was wirklich drin? Und das siehst du dann auch halt im Vergleich zum Standard.
Stimmt, das hätte ich auch noch mal mit erzählen sollen. Man untersucht seine unbekannte Probe, man gibt noch einen Referenzstandard in einem separaten Lauf und kann dann auch wieder, wenn man weiß, direkt hintereinander zur gleichen Zeit, das ist schon, also da kriegt man auch Anwälte überzeugt, dass das wohl richtig ist, was man gemacht hat. Was vielleicht noch, ich weiß nicht, ob Leute das vielleicht erkannt haben, dieses System ist quasi so eine Eclipse-RCP-Anwendung und die Leute müssen ja wirklich auch 8 Stunden damit arbeiten, die Daten auswerten. Habe ich letztens mal was Lustiges gemacht, so ein Dark Mode. Ich weiß, dass es bei Programmierern ja doch sehr beliebt ist, dass man das mal ein bisschen kontrastarm hat und dass das ein bisschen netter ist. Vielleicht noch wir versuchen da irgendwie das natürlich für die Leute irgendwie immer so angenehm wie möglich zu machen. Und zu guter Letzt kann ich noch sagen, wen ich jetzt nicht ganz abgeschreckt habe, natürlich wie jeder hier, wir suchen Leute ohne Ende. Es war ein Start-up, ist aber jetzt ein Jahrzehnt her. Die Kunden sind da, wollen natürlich bedient werden. Und selbst wenn keine Stelle ausgeschrieben ist, also hier stellt der Chef noch selber ein. das sozusagen dazu. Ja, wenn es noch weitere Fragen gibt.
Ja? Könntest du kurz das Geschäftsmodell erklären? Ihr habt eine Open-Source-Variante und eine kostenpflichtige Variante mit erweiterten Features quasi.
Okay. Ist eine sehr gültige Frage, wie kann man mit Open Source überhaupt Geld verdienen? Und das gerade in dieser proprietären Chemiewelt, wo niemand irgendwas einem freiwillig gibt. Das ist schwierig, das ist keine Frage. Wir verdienen unser Geld damit, dass wir diese Software hier für die Kunden spezifisch anpassen. Jeder kriegt da sein zusätzliches Plugin, was er noch gerne hätte, als quasi klassische Auftragsarbeit. Was wir aber auch haben, wir haben auch so ein klassisches Produktgeschäft. Also ich habe ja dieses mit diesen überlappenden Peaks gezeigt. Dieser Algorithmus, der ist in der Basisversion, die ihr euch runterladen könnt, nicht mit dabei. Falls ihr jetzt ein Student ist und der will seine Masterarbeit machen und will zu Hause auch gerne mal was auswerten und der kann uns einfach mal eine Mail schreiben. Wir verifizieren so ein bisschen, ob das wirklich gültig ist, sozusagen, ob da was dahinter steckt. Und wir waren ja auch alle mal Studenten. Also man kann da sicher auch wenn diese Produkte für die Industrie natürlich teuer verkauft werden, kann man da mal gucken, ob man da auch irgendwie noch, ja, wenn ihr uns im Paper zitiert oder sowas, ob man da irgendwas macht. Also, ja.
Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wie gesagt, ich habe mit Agile und Co. alles gearbeitet.
Ja.
Die Software wird ja mitgeschickt. Welche Labore verkauft ihr quasi diese Software dann zusätzlich? Weil wenn die das Gerät anschaffen, dann haben sie ja meistens die Software für die Auswertung ja schon mit bei. Also,
ne, genau, ja auch die das Gerät, das Gerät steuert, ja, genau. Die wird nicht ersetzt, also die läuft weiter, die Campstation oder sowas, das wird weiter verwendet, um die Geräte zu steuern. Aber wir sind sehr dateibasiert, was wir hier gesehen haben. Hier haben wir so einen Dateibrowser. Das heißt, wenn die Leute jetzt sagen, häufig ist ja die Akquisition, da steht ein Rechner direkt neben dem Gerät, haben wir auch bei diesem NCIS-Screenshot da gesehen. Aber in der Regel wollen die Leute lieber im Büro arbeiten, anstatt im Labor, weil diese Geräte, diese machen viel Abwärme, Turbopumpen sind laut. Also man hat eh immer so eine Trennung zwischen Auswertung und Aufnahme.
Ja, das ist klar.
Und deshalb, wir haben so auf der Website, kann man quasi sehen, Referenzkunden, wer das so ist. Das sind zum Beispiel, ich habe jetzt hier so Parfüme gezeigt und sowas, also kann man schon so ein bisschen erraten, diese Flavor-Frequenz-Leute, die würden nie ihre Probe in irgendein anderes Labor schicken oder irgendwie bei Agilent nachfragen, ob da irgendwas gemacht werden kann. Bei denen ist quasi, das ist deren Wissen, das ist deren Schatz, ihre Datenbank. Und die haben sehr großes Interesse daran, quasi ein System zu haben, was sie weltweit ausrollen können, was sie kontrollieren. Und wo, ich habe ja auch gezeigt mit diesen Methoden, man kann quasi jetzt sozusagen, wenn man sagt, ich will weltweit alle Standorte standardisieren, alle benutzen diese Methode, alle drücken auf den Play-Button und alle versuchen ihre Proben quasi nach dem gleichen Schema auszuwerten. Also da gibt's was. Es gibt auch viele Kunden, die sagen, der Verkäufer hat uns gesagt, das geht alles. Dann ging es nicht und dann war aber auch keine Lösung möglich. Und dann guckt man sich halt mal um und dann merkt man, da gibt's ein kleines Startup in Hamburg und die sagen, okay, wir hören euch zu, wie ihr das haben wollt. Das ist sehr komplex. Das wird auch nicht günstig, also Open Source ist nicht immer gleich kostensparend oder so. Da gibt es, sagen wir so, es gibt eine Nische. Also wir sind eine kleine Firma und es gibt ein paar Leute, die quasi so mit der Software von der Stange nicht klarkommen. Die brauchen was Eigenes, das ist ganz klar. Und das kriegen sie so von Agilent nicht geliefert.
Das heißt, implementiert quasi die Software auf den Rechnern, aber mit den Geräten von Agilent zum Beispiel und sagt, okay, wir kriegen das hier speziell auf euch angepasst hin. Die Analyse läuft trotzdem über die Geräte dann.
Genau, also jetzt hier so eine Punkt-D-Datei. Der Profi sieht schon, und hier steht irgendwie DataMS, das ist übrigens ein Ordner, das ist keine Datei, der Ordner heißt einfach .d, ist so, das wäre jetzt typisch so eine Agilent-Datei, Agilent ist auch so, damit hat es mal gestartet irgendwann, weil die Geräte in der Uni halt auch von Agilent waren und das ist wahrscheinlich unser Konverter, der ja am besten gereift ist, also mit den Geräten. Ansonsten, wenn man es öffnet, geht nicht, oder man sieht irgendwie, da sind Artefakte drin, da ist irgendwas komisch, gerne eine Mail schreiben, vielleicht können wir irgendwie einen Datenaustausch machen, wir würden das auch vertraulich behandeln und dann können wir mal gucken, ob wir unsere Konverter anpassen können an die jeweiligen Geräte, die da neu auf den Markt kommen. Also das ist auch so ein Angebot, das wir auch gerade an die Forschenden geben. Ja, Punktlandung von der Zeit. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.